Und deshalb möchten wir uns einfach noch mehr Zeit nehmen, dieses Wort, auch die Bedeutung Jerusalems zu erkennen. Ja? Und es ist auch die Frage, was ist Jerusalem heute?
Ja, genau.
Wir entdecken, dass Jerusalem durch die ganze Schrift eine wichtige Rolle spielt. Es ist wirklich ein besonderer Ort. Schon das irdische Jerusalem. Ja? Es war der Ort, den Gott erwählt hat, wo er wohnen will. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alles gehört, sagt aber, da gibt es ein kleines Fleckchen, das heißt, da will ich wohnen. Ist doch erstaunlich. Wohnt er nicht überall? Ja? Die Menschen sagen, ja, Gott ist überall. Und einerseits ist es richtig, er hat auch alles gemacht. Und doch hat er einen besonderen Wunsch. Er hatte sich auf dieser Erde einen Ort erwählt, wo er sagt, da will ich wohnen. Und das war mitten unter seinem Volk. Aber auch nicht überall in seinem Volk, sondern einen bestimmten Ort. Dass der Herr das gemacht hat, ist auch für uns ein Bild. Ja? Wir lesen später, der Herr sagt, es ist gar nicht dieses irdische Jerusalem. Es kommt eine Zeit, da geht es nicht mehr um dieses irdische Jerusalem. Es geht um was anderes. Es geht um eine Anbetung im Geist. Okay. Aber das Prinzip, was er zeigt von Jerusalem, gilt im Geist genauso. Heute sagen viele Gläubige oder wissen, ja, man soll Gott im Geist anbeten. Aber was bedeutet das? Im Geist und in der Wahrheit Gott anzubeten. Ja, ich glaube, wenn wir gar nicht das Bild des alten Bundes hätten, das physische Bild, würden wir uns noch viel schwerer tun, zu verstehen, was es bedeutet, im Geist wirklich und in der Wahrheit Gott anzubeten. Und deshalb hat der Herr uns das auch gegeben. Und deshalb lohnt es sich, beziehungsweise ist sogar so wichtig, dass wir uns auch das Bild anschauen. Damit wir verstehen, es geht wirklich darum zu verstehen, nicht nur einen Begriff zu benutzen und zu wissen, ja, die Anbetung soll im Geist sein. Ein solcher Begriff hilft uns noch nicht, wenn wir nicht es ergreifen können, erkennen, was ist das wirklich. Und ja, deshalb möchte ich eigentlich noch tiefer gehen und auch zu dem Anfang zurückkommen, wo Gott zum ersten Mal davon spricht, dass er überhaupt einen Ort sich erwählt für die Anbetung. Ja? Und das sind diese Verse im 5. Buch Mose. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, er hat sich Menschen errettet, ja, da war er noch nicht zufrieden. Auch dass das Volk Israel gekommen ist, nicht mehr in der Sklaverei Ägypten war es und dann als Volk Gottes bezeichnet wurde, ist ein Bild für uns heute. Wenn wir errettet werden aus der Welt, gläubig werden, wir gehören ihm, wir sind sein Volk. Mhm. Aber Gott genügt es nicht nur, dass wir sein Volk sind. Ja, es ist schade, wenn wir nur sehen, dass wir wiedergeboren sind. Ich glaube an Jesus Christus, jetzt gehöre ich ihm. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Das ist an sich eine wunderbare Sache.
Amen.
Aber es ist noch nicht genug.
Genau.
Es reicht nicht, um den Herzenswunsch Gottes zufriedenzustellen. Wenn wir nur bewusst sind, wir sind Kinder Gottes, ist es nicht falsch, aber es ist nicht genug. Gott hat eine Sehnsucht, einen Wunsch nach einem Volk, das wirklich eins ist mit ihm und das ihn kennt und in dieser engen Beziehung zu ihm wohnt sogar. Und deshalb, lass uns mal 5. Mose ein bisschen anschauen.
Was war das 5. Mose?
Genau, Kapitel 12. 12.
Kapitel 12.
12.
Dort spricht der Herr sehr stark. Er sagt, ihr sollt all die Städte vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werden, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschere mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren. Diese Nationen, die in dem Land Kanaan gewohnt haben, haben eigentlich das gemacht, was alle Menschen tun. Sie haben getan, was ihnen richtig schien, was ihnen gefallen hat. Haben sie einen schönen Ort gesehen? Oh, da ist ein toller Berg. Komm, da können wir doch irgendwie eine Anbetung machen, irgendeinen Gott verehren, den wir uns ein bisschen zurechtstricken. Wie soll denn unser Gott sein? Was soll er für uns tun? Ja. Und dann haben sie da irgendwas gemacht. Für irgendeinen Gott. Und jeder hat so ein bisschen sein eigenes gemacht. Seinen eigenen Gott. Seine eigene Anbetung. Und Gott weiß, dass auch wir Gläubige, sein Volk, im Herzen nicht besser ist. Dass wir Menschen immer das Problem haben, dass wir einfach nur schauen, wie passt denn uns unser Gott und was wollen wir denn verehren? Und dass es uns sehr schwer fällt, zu fragen und zu erkennen, Gott, der lebendige Gott, er hat einen Willen, er hat einen Plan. Und er spricht hier sehr klar, ihr dürft es nicht so machen. Ihr dürft mich nicht so verehren. Ja, vielleicht, oder ich bin sicher, wenn wir einmal gläubig geworden sind und erkannt haben, dass Jesus mein Herr ist, ja, dann will ich nicht nur die Götzen der Welt verehren, irgendwelche Stars oder das Geld, dann will ich auch Jesus verehren, weil ich habe ja was von, ich gehöre ihm ja und wir gehören ihm, wir gehören zu unserem lebendigen Gott. Aber wie verehren wir denn unseren Gott? Hier müssen wir es anders tun, als wir es natürlicherweise machen würden. Wir dürfen es nicht nach unserer eigenen Art tun, sondern es muss wirklich Gott entsprechen. Und das ist ein wichtiger Grund, weshalb der Herr auch sagt, ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen.
Amen.
Gott hat hier in diesen Versen sehr klar gesprochen, wir können uns nicht jeder seinen eigenen Ort der Anbetung aussuchen. Weil er weiß, wenn wir unsere Anbetung irgendwo machen für uns, ja, bei uns schön zu Hause, machen wir halt unseren Anbetungsdienst und ein anderer macht es wieder woanders und der andere da. Was wird hervorkommen? Doch, dass jeder es nach seiner Art tut. Aber wenn wir als das Volk Gottes gezwungen sind, zusammen den Herrn anzubeten, dann komme ich mit meiner Art plötzlich gar nicht mehr durch. Weil dann komme ich mit meiner Art und das wird euch alle nicht so gefallen, wie es mir gefällt. Und wenn du, Nathalie, mit deiner Art kommst, dann stürzt wieder jemand anderen. Dann haben wir nur einen Weg, uns nach dem zu orientieren, was Gott uns geboten hat. Ja? Wenn wir in Einheit, so unterschiedlich wie wir sind, anbeten sollen, dann zwingt es uns ein Stück weit dazu, wirklich zu suchen, Herr, wie willst du es denn haben? Es hilft ja nichts, wenn ich versuche, hier meinen Willen durchzudrücken. Ja? Der Timo wird das nicht mitmachen. Oder sonst jemand. Sorry, dass ich das sage. Ja, das mögen wir dann nicht. Aber dass es der Herr gebietet, eine Stätte, dann es zwingt uns Menschen dazu, sein Volk zu uns auszurichten. Herr, ja, wie willst du es? Wie hast du es geboten? Wir können eigentlich dann nicht mehr nach unserer eigenen Art es tun. Und wo es dann geschieht und wie es geschieht, das wählt Gott. Das bestimmt Gott. Ich möchte einfach, weil ich noch ein paar Punkte erwähnen will, dass es besser uns eingeprägt ist. Ich will jetzt ein paar Stichpunkte aufschreiben. Einfach ein paar Kennzeichen von Jerusalem. Und ich nenne es mal Jerusalem heute. Aber es gibt auch Dinge, die waren im irdischen Jerusalem genauso. Und dann gibt es immer auch Dinge, die es nicht sind. Also was es ist, es ist nach Gottes Wahl. Und es ist nicht ist in unseren Augen recht ist. Oh Herr, ja, das ist ein wichtiges Prinzip hier. Und ich möchte aber noch ein bisschen weitergehen und dieses Prinzip Gottes Wahl zu erkennen. Wir haben ja gelesen in Johannes 4, dass eben dieser Ort oder diese Anbetung, wie Gott sie haben will, nicht mehr ein physischer Ort ist, den er wählt, sondern es ist im Geist und in der Wahrheit. Und dazu möchte ich auch noch ein paar Verse lesen, zum Beispiel aus 1. Korinther 2, Verse 13 und 14. Da heißt es, was wir auch reden, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die vom Geist gelehrt sind und deuten geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Ein seelischer Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie nur geistlich zu ergründen sind. Das ist ein starkes Wort. Ich glaube, wir kennen noch diesen einfachen, sehr einfache Beschreibung der Menschen nach Geist, Seele und Leib. Und unser Geist und die Seele, das sind schon zwei unterschiedliche Bereiche. Und solange wir den Geist nicht kennen, leben wir einfach wie ein seelischer Mensch. Ein seelischer Mensch ist von seinen eigenen Gefühlen, Vorlieben geprägt. Ja? Und was Paulus beschreibt, ist, dass auch wir Gläubige sehr wohl seelische Menschen sein können.
Oder später spricht er sogar von Fleischernen.
Hier im Kapitel 3, Vers 1 sagt er dann weiter: Brüder, ich konnte mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit Fleischernen, wie mit kleinen Kindern in Christus. Obwohl wir Christus aufgenommen haben, sind wir noch Kinder in Christus. Das heißt, der Geist ist noch nicht gewachsen. Die Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken sind noch in dem alten Wesen und noch nicht vom Geist bestimmt. Und dann ist Paulus sehr klar, er sagt, für den seelischen Menschen sind die Dinge des Geistes eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Es ist für ihn unbegreiflich. Und an der Stelle möchte ich ein kleines Zeugnis vielleicht geben. Oder ich spare es mir noch ein bisschen auf. aber ich möchte dazu das einfach nochmal aufschreiben. Genau. Also, heute ist Jerusalem im Geist. Und in der Wahrheit. Es ist nicht seelisch. Oder man kann auch sagen, das Menschliche. Ja. Dazu vielleicht noch eine Stelle, die wir vor kurzem schon öfters mal gelesen haben. Matthäus 16. Da kommt es auch nochmal zum Ausdruck. Das ist ein Beispiel von dem, was der Paulus schreibt, wie ein seelischer, ein natürlicher Mensch die Dinge des Geistes Gottes einfach nicht begreift. Ich möchte ab Vers 21 lesen. Matthäus 16, ab 21, da heißt es: Von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Und Petrus nahm ihn beiseite, begann ihm Vorhaltungen zu machen und sagte: Gott sei dir barmherzig, Herr, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Diese Begebenheit passiert kurz darauf, nachdem Petrus sogar die Vision gesehen hat, der Herr will mit ihm seine Gemeinde bauen. Dass er ein Stein ist für den Aufbau der Gemeinde. Er hat diesen Namen bekommen, Petrus, einen neuen Namen, Stein für Gottes Haus. Und doch sehen wir hier, dass sein Denken noch so natürlich war. Er hat schon Christus erkannt, er hat sogar den Plan gesehen, aber er war immer noch in einem alten Denken. Und dieses Denken war gegen Gottes Plan. Mit seinem Denken konnte er die Dinge, die Gott tun wollte, nicht begreifen. Jesus hat hier dann davon gesprochen, dass er leiden muss, dass er sogar getötet werden wird und auferstehen. Und das war Petrus überhaupt nicht begreiflich. Warum muss das sein? Das ist auch gegen unser natürliches Denken. Und jetzt komme ich zu dem, was ich bezeugen wollte. Es war auch für mich viele Jahre fremd, wenn wir in der Gemeinde über das Kreuz geredet haben. Und wenn dann Geschwister sogar mit Freude davon geredet haben, ja, dass es gut ist, das Seelenleben um des Herrn willen zu lassen. Ich hatte da immer ein schlechtes Gefühl dabei. Ah, das will ich eigentlich nicht. Ja, es muss vielleicht sein, aber wenn es geht, dann lassen wir das lieber. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, da ist etwas, das passt gar nicht in mir, was gar nicht hierher passt in die Gemeinde. Hier spricht der Herr und er wirkt in einer Weise, was gar nicht zu mir passt. Und es hat eine Zeit gedauert, bis der Herr mir offenbaren konnte, dass das Kreuz so gut ist. Dass es für mich eine Errettung bedeutet, mein Seelenleben zu verlieren. Ich werde es finden. Der Herr musste mein Denken verändern. Und mit dieser Veränderung habe ich gemerkt, Amen, jetzt passe ich hier her in das Haus Gottes. Wenn wir noch in diesem alten Denken sind, dann spüren wir, dass manche Dinge uns stören in der Gemeinde. Und das ist auch da, aber es muss etwas in uns wachsen, vom Geist. Ja. Und das hat auch damit zu tun, dass wir das Kreuz erkennen. Ja. Deshalb schreibe ich dazu, im Geist und in der Wahrheit durch die Erfahrung des Kreuzes. Es ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ein Schlagwort, die Erfahrung des Kreuzes, muss man auch sicherlich noch mehr darüber sprechen, um das zu verstehen. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit wir wirklich überhaupt bereit sind, Gottes Wahl zu treffen. Wenn ich dieses Kreuz nicht erfahre, dann lebe ich in meinem eigenen Denken. Und ob ich will oder nicht, ich werde tun, was in meinen Augen recht ist. Es kommt hervor. Ja? Und das ist so ein wesentlicher Schritt, damit der Herr uns nach Jerusalem in die Wirklichkeit führen kann, dass wir auch dieses Kreuz erfahren und dass wir erkennen, es geht gar nicht um meinen Willen, es geht um seinen Willen. Ja, und wenn wir da ein bisschen weiter lesen, ich komme nochmal zurück zu 1. Korinther 3. Ich lese noch weiter bis Vers 4. Also, ich starte mit 1. Und ich, Brüder, konnte mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit Fleischernen, wie mit kleinen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es damals noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn so oft einer sagt, ich bin paulisch, der andere aber, ich bin apollisch, seid ihr da nicht Menschen? Dieses menschliche Denken und Wandeln als Gläubige, aber doch noch unser altes menschliches Wesen, das wird auch immer ein Ergebnis haben. Nämlich, dass wir auch Menschen folgen. Und dann gibt es Streit und Eifersucht, weil Jeder findet wieder was anderes gut. Und hier in Korinth gab es auch die Situation, die einen fanden Paulus so toll, weil er so gut die Schrift kannte und so tiefe Offenbarung hatte, und anderen hat Apollos mehr gefallen. In Apostelgeschichte wird auch Apollos ein bisschen beschrieben. Er war ganz anders als Paulus. Er war ein feuriger Prediger. Ja. Er konnte die Menschen mitreißen. Er hatte so ein Charisma, kann man sagen. Von Paulus, er schreibt selber in seinen Briefen, ja, meine Rede ist schwach und verächtlich. Ja. Er war kein guter Redner. Er konnte gut schreiben, aber war kein guter Redner. Ja, so sind wir unterschiedlich. Aber wenn wir im Geist sind, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn wir menschlich denken, dann mag der eine das Charisma und das zieht ihn mit, das motiviert ihn. Der andere mag die tiefe Auslegung der Schrift. Klingt beides nicht schlecht. Tiefe Auslegung ist nicht schlecht. Wenn einer Menschen erwecken kann, ist auch nicht schlecht. Aber das ist nicht der Bereich, in dem Gott baut. Wenn wir in diesem Bereich uns bewegen, dann geht der eine in die Richtung und der andere in die andere. Und leider, wenn wir uns die Situation heute anschauen, das ist das Problem, das es heute in der Christenheit gibt. Genau das ist das Problem. Und es zeigt das Kennzeichen, dass hier das Seelische noch dominiert und dass Christus noch nicht gewachsen ist. Wenn wir im Geist wachsen, dann ist das kein Grund, uns paulisch oder apollisch oder charismatisch zu nennen oder methodisch, methodistisch, wie auch immer. Diese Trennungen und verschiedenen Richtungen heute sind ein Ausdruck unserer unterschiedlichen Beschaffenheit in unserer Seele. Und es entspricht nicht dem Jerusalem, das der Herr haben möchte. Es muss im Geist gebaut sein. Und der Geist führt uns zur Einheit. Hier ist Einheit. Und hier ist Streit. Streit um die richtige Art oder wie auch immer, sogar Eifersucht. Wenn wir vom Geist reden und sagen, wir beten den Herrn im Geist an, dann müssen wir auch fragen, ist es in der Einheit? Oder folgen wir doch irgendeinem Menschen? Ja, und der andere folgt einem anderen Menschen. Es muss auch das Kennzeichen des Geistes haben. Der Geist darf für uns heute nicht nur ein Begriff sein, den wir benutzen. Ja, wir beten alle im Geist an und dann sind wir irgendwie eins. Lasst es uns prüfen. Auch unser eigenes Herz müssen wir immer wieder prüfen, dass wir wirklich dem Herrn hier entsprechen. Und jetzt möchte ich noch, meine Güte, ist schon 12 Uhr, aber ich möchte noch mindestens kurz auf diese Stelle in Galater 4 eingehen, weil das zeigt ein anderes Problem des Fleisches und eine andere Unterscheidung, die wichtig ist, ob wir im Geist wandeln oder noch fleischlich, natürlich. Und hier geht es um das Gesetz. In Galater 4 behandelt Paulus das Problem, dass die Galater, sie wollten durch das Gesetz Gott wohlgefällig dienen. Und er sagt ihnen, wenn ihr nach dem Gesetz seid, dann seid ihr nach dem Fleisch und nicht nach dem Geist. Ja? Ein natürlicher Mensch, der den Geist nicht kennt, Wenn er Gott dienen will, dann wird er es immer über das Gesetz versuchen. Dann wirst du versuchen zu schauen, was ist richtig, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Ja, Philipp, auch wenn du den Geist nicht kennst, das Gesetz, ja, das können wir verstehen. Vielleicht tun wir es nicht mal, aber wir haben das als Orientierung. Ja? Und ohne den Geist werden wir immer im Gesetz landen. Und wenn wir im Gesetz leben, leben wir nicht nach dem Geist. Das schließt sich gegenseitig aus. Wenn immer wir erkennen, wir wandeln nach dem Gesetz und machen uns vielleicht noch unser eigenes Gesetz, dann wandeln wir nicht nach dem Geist. Das ist sehr klar im Galaterbrief. Ja. Er sagt zum Beispiel in Galater 5, Vers 4, sagt Paulus, ihr seid von Christus abgeschnitten, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es ist ein ernster Punkt. Und ich muss sagen, auch hier, dass der Herr uns das offenbaren kann, ist gar nicht so einfach. Es geht hier nicht um das weltliche Fleisch, das sündige Fleisch, das der Lust der Welt nachgeht, sondern es geht um ein religiöses Fleisch, das versucht, Gottes Gesetz zu halten. Und wie schon damals, das möchte ich vielleicht auch kurz sagen, die Juden hatten ein Gesetz von Gott sogar bekommen, denn sie kannten den Geist noch nicht. Und sie haben daraus noch viele Satzungen gemacht, das ihnen so erklärt hat, ja, dann mach es so oder so. Weil das Gesetz beschreibt nicht alles. Und am besten hast du ein genaues Regelwerk, wie du dich verhalten sollst. Und so macht man das und dann fühlst du dich so, als würdest du Gott dienen. Ja, diese Satzungen, ich habe mir selber schon viele Satzungen auferlegt. Ich muss wirklich sagen, ich kenne auch den Wandel nach dem Gesetz in Satzungen. Und ja, Herr Jesus Christus, da brauchen wir wirklich Befreiung. Wir brauchen Offenbarung von ihm.
Amen.
Ich schätze, wie er hier beschreibt, er sagt, wenn wir nach dem Gesetz leben, dann sind wir so wie Ismael und der von der Hagar war, nämlich in einer Sklaverei. Er vergleicht es mit den beiden Frauen, die Abraham hatte. Er hatte zwei Söhne. Sarah, sie sollte wirklich ihm den Nachkommen bringen, den Isaak. Und weil Abraham und Sarah ungeduldig waren und sie gedacht haben, Mensch, das klappt nicht, ich kriege kein Kind, Gott schenkt mir keine Kinder, dann haben sie es auf die eigene Weise versucht. Sie haben nicht den Glauben gehabt, dass Gott in ihnen das wirken kann und dann haben sie es mal selber probiert. Komm, nimm mal meine Magd, dann kriegst du vielleicht von ihr einen Sohn, denn der soll dann mir gehören. Das war ein menschliches Gedankengut, das hat Gott gar nicht befohlen. Und so kam Ismael hervor. Und ich sehe das Problem auch bei uns, damit der Geist etwas wirken kann, braucht es oft Zeit. Wir brauchen Glauben. Wir können das selber gar nicht beschleunigen oft. Ja, der Geist, es ist etwas, da muss Gott wirken. Du merkst, du bist unfähig. Sarah konnte sich selber nicht helfen. Aber sie musste Glauben üben. Und wenn wir im Glauben nicht auf den Herrn warten, dann kommt schnell ein Werk des Fleisches heraus. Ich kann zum auch sagen, ich hatte lange Zeit, wenn ich Gott dienen wollte, einfach gemeint, ja, wenn ich was tue, Hauptsache ich mache etwas für Gott, ja, ich nehme mir Zeit, bereite mich vor für die Versammlung und habe mich darauf verlassen. Aber was herauskam, waren eigentlich einfach eigene Werke. Und mit der Zeit hat der Herr mich gelehrt, es im Vertrauen auf ihn zu tun. nicht nur etwas für Gott zu tun und dann ist es gut, sondern im Glauben zu handeln. Auch den Herrn zu fragen. Und dann manche Schritte, da machst du vielleicht gar nicht so viel, aber du stehst im Glauben. Du vertraust dem, was Gott verheißen hat. Du machst gar nicht so viel. Machst vielleicht sogar weniger als ein religiöser Mensch. Aber was du tust, tust du im Glauben und im Schauen auf Gott. Und dann gibt es eine Frucht, die von Gott kommt. Und ich muss sagen, das ist ein ganz anderer Geschmack. In unserem eigenen Tun, da fühle ich mich oft wie ein Sklave. Ich arbeite hier nur für Gott und es war so ein mühevolles Tun. Aber im Geist ihm zu dienen, das ist halt ein Geschmack der Freiheit. Da dienen wir ihm auch. Aber es hat einen, wir sind frei. In diesem Geist gibt es eine Freiheit, weil wir merken, es kommt alles von ihm. Es ist gar nicht so ein beschwerendes Tun. Dieses Joch, der Herr sagt auch mal, mein Joch ist gar nicht so schwer. Es ist ein sanftes Loch. Meine Last ist nicht schwer, sie ist leicht. Wenn wir lernen, durch ihn zu dienen, haben wir einen anderen Geschmack. Das ist auch ein Dienst im Geist. Das will ich noch dazu schreiben. Hier gibt es die Freiheit des Geistes. Und hier gibt es die Sklaverei des Gesetzes. So. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ihr wisst, was es heißen soll. An der Stelle höre ich jetzt schon auf, man kann darüber noch viel sprechen. Es sollte mir heute nur einen Eindruck geben. Das sind eigentlich wirklich wichtige Kennzeichen, auf die wir achten müssen, wenn wir heute die Wirklichkeit von Jerusalem haben wollen und im Geist Gott so dienen und anbeten wollen. Amen.